nochmal, Ewald, für eure Einladung, Liebe, Herzlichkeit, eure gute Versorgung in jeder Hinsicht. Wir freuen uns und wir haben uns sehr gefreut, hier zu sein und wir sind froh, Teil auszumachen, ein wenig von wer ihr seid und wie da auch in die Familie hineinpassen. Also, mal sehen. Gut, danke vielmals. Ich habe versprochen gestern Abend, dass wir weitermachen mit wo wir hängen geblieben sind gestern Abend, dass wir das heute Abend weitermachen werden. Und mal sehen, wie das sich so entwickelt. Ich bin immer sehr gespannt, wie der Geist Gottes führt und lenkt. Auch wenn man predigt, dann ist es nicht so, dass ich normalerweise keine richtige Ablauf habe. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das hast du schon gemerkt. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Punkt es ist. Und es macht auch nicht so viel aus. Ich denke, kommunizieren hat auch viel mehr zu tun mit was man ist, wer man ist und was man aus dem Herzen kommuniziert. Und dann habe ich gemerkt, dann sind Worten sind eigentlich nur noch das, was vielleicht das nochmal verständigt, aber im Grunde genommen geht es um das Herz. Und wenn man die Herzen miteinander knüpft und man sieht die Wärme, man spürt die Wärme, deswegen ein Hug, wie man das nennt. Wie nennt man das eigentlich in eine Umarmung, so ein langes Wort. In Holländisch ist, also in Englisch ist es Hug, sag mal Hug. In Holländisch ist es Knüffel. Nicht Knödel, sondern Knüffel. Knüffel. Aber Umarmung, das ist ja wieder ein bisschen offiziell. Aber Umarmung, okay, wir machen ein, ich liebe es auch Leuten und Annemarie auch. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir in Kanada wohnten, da gab es jemanden, wie wir die Gemeinde hereinkamen, der hat gesagt, oder wie sie zu uns kam, hat sie gesagt, ich will erst mein Knüffel haben. Und dann hat Annemarie die Knüffel gegeben. Sie ist ein ausgezeichneter Knüffelgeber. So, wenn du ein richtig australisch-holländisch, mehr oder weniger seit kurzem, weil sie hat auch Arbeitserlaubnis hier, deutsche Knüffelgeber, dann kannst du bei sie ein Knüffel bekommen. Und unterschätze das nicht. Ich habe gemerkt, dass wenn man Leute sieht und dann auch spürt, dann passiert etwas. Vieles Vorhergenommenes, vieles, was uns manchmal trennt, auch voneinander, fällt dann auf einmal weg. Und ich denke, dass Gott das genauso macht. Er macht das in vielerlei Arten und Weise. Er hat das gemacht in Natur, wenn man atmet. Ich liebe das, wie du das... Das war Waldbaden. Ihr habt Wald gebadet. Oder Badgewalt, wie sagt man das? Ich denke mir, Gott redet zu uns auf solche viele Arten und Weisen. Und was er damit und dadurch tut, schließt er uns ein in diese Tanz. Genau wie das Bild auch uns zu sagen hat, dieses Allumfassende. Gott ist hier, er ist bei uns und nicht nur uns, er ist bei jeder Bielefelder, bei jeder Tourist, die hier zufälligerweise ist. Er ist nicht nur bei Christen. Wir leben, wir sind, wir bewegen uns in die Gegenwart Gottes, sagt Paulus in Apostelgeschichte 17. Und das heißt, dass überall, wo wir sind, jede Bewegung, die wir machen, ist in die Gegenwart Gottes. Mit anderen Worten, wir sind bei ihm jetzt. Wir sind bei ihm und nicht nur zu Gast, sondern wir sind seine Familie. Und wie es auch gesagt worden ist hier heute Abend schon, dass viele da sind, aber es noch nicht wissen. Sie wissen es noch nicht, dass sie zu Familie gehören und dass sie ein Kind Gottes sind. Weil das, was Jesus am Kreuz getan hat, vor 2000 Jahren, ist nicht erst dann Realität geworden, wie wir glaubten, sondern es wurde Realität, wie er starb. Siehst du den Unterschied? Also unser Glauben macht das, was Wahrheit ist, nicht zu Wahrheit. Die Wahrheit war schon immer da. Diese Tatsache, dieses Lamm Gottes, das für uns geschlachtet ist, ist schon vor der Grundlegung geschlachtet worden. Wir können das mit unserem kleinen Verstand gar nicht kapieren, was das heißt, wie das aussieht, wie das geht. Aber das sagt das Wort Gottes aus. Vor der Grundlegung der Welt hat er uns schon erwählt. Ohne unsere Erlaubnis. Er starb für unsere Sünde. Wann? Wie du glaubtest? Wie du gesagt hast, okay Jesus, jetzt will ich dich in meinem Herz haben? Nein, wie du noch Sünder warst, wie wir alle noch Sünder waren, ist er schon gestorben. Ohne unser Erlaubnis. Ist doch schön. Ich bin froh, dass er unser Erlaubnis nicht gefragt hat. Dass er es einfach gemacht hat. Und weswegen machte er es? Nicht, weil er musste, nicht, weil er dachte, Mensch, das geht nicht gut auf diese Planeten. Die machen einen Saudreck da drunten. Alles durcheinander, alles kaputt. Die lieben mich nicht mehr. Was werden wir machen? Weißt du, wir fangen noch mal ganz vom Neuen an. Jesus stirbt und dann fangen wir noch mal an. Plan B. Nein, vor der Grundlegung der Welt. So, du bist nicht Plan B. Die Erlösung Jesu Christi ist nicht Plan B. Es ist nicht ein panischer Plan, die zustande kam, weil Gott irgendwie gesehen hat, das läuft nicht gut hier. Sondern er wusste schon längst und er hat's gemacht, weil du und ich ihm so wichtig sind. Alright? Okay, gut. Seid ihr noch da? Gut, ich auch. Wir gehen also weiter mit dieser Geschichte. Ganz im Kurzen, sehr kurz. Wir haben gestern Abend geredet über diese zwei unbekannte Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und wie sie da Jesus begegnete, ohne dass sie wussten, dass es Jesus war, der sie begegnete. Und dann haben wir einiges daraus gesehen. Wir haben gemerkt und vielleicht entdeckt, hey, Jesus war eigentlich auch bei mir schon längst da, aber ich habe ihm durch mein Weltanschau, durch meinen Blick auf wer Gott ist, vielleicht irgendwie ein Bild, was ich von Gott habe, dass das nicht ganz so stimmt, wie es wirklich ist, war ich verblendet und habe ihn nicht erkannt, wie wir auch heute wieder neu entdeckt haben in Natur, während dieser Schatzsuche, während dieser Malerei, während das, was wir gehört haben im Sprachengebet und so weiter. Moment, er ist schon längst da. Und wow, ich darf ihm auch hören. Wow, ich darf ihm sehen und kann ihm sehen. Was heißt das alles? Nämlich dieses, dass wir bisher manchmal ihm einfach nicht gesehen haben, nicht weil er nicht da war, aber weil wir ihn nicht sehen konnten, weil unsere Augen es nicht erlaubten, ihn zu sehen. Und mit unseren Augen meine ich, was wir denken. Und vor allem, was wir denken über uns selbst. Weil ich bin davon überzeugt, dass wie wir Gott sehen, bestimmt 95% auf jeden Fall, wie wir uns selbst sehen. Wie du Gott siehst, bestimmt, was du lebst und wie du lebst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott neu entdecken. Und dass wir entdecken, deshalb, wie geliebt und wertvoll jeder von uns ist. Es hat alles zu tun mit wer wir sind. Manchmal singen wir unsere Theologie. Und eine dieser Lieder zum Beispiel, die wir singen, was übrigens ein wunderbares Lied ist und was ich auch sehr, sehr liebe. Und das ist Leben. It's not about, what is it? It's all about, da, 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 da. It's not about me. It's not about, but it's about you, Jesus. Ja? Du kennst das Lied von Matt. Okay. Wir kannten Matt schon, wie er noch ein kleiner Junge war. Also wie er angefangen ist. Und er hat natürlich unwahrscheinlich viele schöne Lieder gesungen. Und ein dieser Lieder war dieses Lied. Und das ist sehr, sehr schön. It's not about us, it's about you, Jesus. Es ist nicht über uns, aber über dich, Jesus. Und das stimmt. Aber gleichfalls ist es auch wieder nicht richtig. In dem Sinn, dass es auch über uns ist. Jesus singt eigentlich zu uns, es ist über dich. Weil du bist in das Ebenbild Gottes geschaffen. Wir haben diese falsche Denkweise, dass Gott irgendwie weit weg ist. Abstand, Distance, ist eine der größte Lüge, die es gibt, wenn es Gott anbelangt. Das fing schon an im Garten. Im Garten. Das fing schon an am Anfang. Sobald Eva und Adam genommen hatten von diesem Frucht, von diesem Baum der Erkenntnis von Gutes und Böses, da haben sie sich versteckt von der Gegenwart Gottes. Abstand, Trennung. Es war nicht Gott, der weggegangen ist. Es war Adam und Eva, die sich versteckt hatten. Er war auf der Suche. Er war da. In unseren Gedanken ist das immer noch. Wenn wir etwas falsch machen, wenn wir einen Fehler begehen, wenn wir mal etwas sagen, was nicht so liebevoll ist und wir fühlen uns schuldig darum, das Erste, was kommt, ist, jetzt liebt Gott mich nicht mehr. Und das schafft eine Trennung. Aber die Wahrheit ist genau das Gegenteil, weil Gott trennt sich nie mit uns. Oh. Echt? Nie. Glaubst du nicht, gell? Gott trennt sich nie mit uns. Darf ich? Entschuldigung. Ich komme ganz bewusst näher zu euch, weil ich möchte euch fast spüren, möchte euch gerne in die Augen schauen, weil Gott sich nie trennt von seiner Schöpfung. Kein Augenblick hat er sich getrennt von seiner Schöpfung. Nie. Genauso wie er unter sich, mit anderen Worten, der Vater, Sohn und Heiligen Geist, kann er sich nie trennen. Sogar wie Jesus hier mitten unter uns war, hat er sich nie getrennt vom Vater oder vom Heiligen Geist. Es war nicht, dass Jesus hier auf dieser Erde war und der Heilige Geist und der Vater war oben im Himmel geblieben. Das denken wir, aber das ist nicht so. Und wir sehen das auch ganz klar in den verschiedensten Evangelien. Dann taucht der Heilige Geist auf, dann taucht der Vater wieder auf, dann sehen wir Jesus wieder zum Vater und dann hört man wieder den Heiligen Geist und so weiter und so weiter. Und es ist ein konstanter Tanz mit die drei. Aber auch am Kreuz hat Gott sich nie getrennt. Das klingt vielleicht komisch, weil gleich erinnerst du dich daran, wie Jesus da am Kreuz hängt und sagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert Psalm 22, das erste Vers. Oder erst ein paar Versen. Und man würde glauben, Gott hat sich tatsächlich abgewendet von seinem Sohn wegen der Sünde. Muss ich neu auf dieses Bild schauen. Weil hier ist keine Trennung. Das Herz Gottes, der Geist Gottes, der Sohn Gottes, unabtrennbar sind die zusammen. Hier ist eine theologische, wie sagt man das? Ein theologischer Grundsatz, dass es unmöglich ist für die Dreieinheit, für Gott mit sich selbst zu trennen. Es ist völlig unmöglich. Gott hat sich nie von sich selbst getrennt. Das geht ja gar nicht. Unsere Kirchväter haben das auch immer wieder neu bestätigt. Aber die letzten paar hundert Jahre haben wir uns das irgendwie angelehrt. Wir haben uns gelehrt, dass Jesus irgendwie, und ich habe das auch gemacht, ich habe das sogar in ein Schauspiel, ein straßenevangelistischen Schauspiel, habe ich das zum Ausdruck gebracht, wie Jesus da am Kreuz hängt, auf die Straße, ne? Das war ein Schauspiel, und wie er dann hängt, und dann sieht man der Vater und der Geist Gottes, ne? Sieht man, wie er seinen Rücken dreht nach dem Sohn. Das war ein Fehler in mein Schauspiel. Das war falsch, das stimmt von vorne bis hinten nicht. Theologisch geht das ja gar nicht. Unmöglich, sagen die Kirchväter. Die Dreieinigkeit kann nicht getrennt werden. Unmöglich. Aber da sagst du, Moment dann, woher und warum hat Jesus das dann am Kreuz geschrien? Weil er sich völlig in unserem Fleisch hineinversetzt hat. Weil er sich völlig 100% Mensch geworden ist. Und diese Trennung hat er genauso erlebt, wie wir das allzu gut auch erleben. Diese Einsamkeit, diese Trennung. Aber was sagt Paulus in 2. Korinther 5, wenn ich mich nicht irre, sagt er, es ist Gott, der in Christus Jesus sich mit der Welt durch das Kreuz versöhnt hat.
Also Gott, der Heilige Geist, der Vater war in Christus Jesus am Kreuz. Alle drei haben mitgelitten. Wow! Und deswegen ist die gute Nachricht viel besser, als was wir uns dachten. Nämlich dieses, dass es keine Sünde gibt. Keine Sünde gibt, die größer ist als Gottes Liebe. Dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts! Wow! Und deswegen ist die gute Nachricht, dass wie er unser Tod gestorben ist am Kreuz, er nicht nur er, Vater, Sohn und Heiligen Geist, in der Tod hineingegangen ist, aber er hat jeder Mensch über die ganze Geschichte der Menschheit mit in seinen Tod hineingenommen, ohne unsere Erlaubnis. Und er hat mit uns 3 Tage im Grab gewesen und ohne unsere Erlaubnis ist er auferstanden und ohne unsere Erlaubnis bist du mit auferstanden vor 2000 Jahren. Das ist das Evangelium. Deswegen bin ich heute noch froher über die frohe Botschaft, als dass ich je war in mein ganzes Leben. Die gute Nachricht ist besser, als dass ich mir dachte, weil ich habe diese schlechte Theologie, habe ich mich selbst angelernt, damals, früher, weil ich das immer gelehrt bekam. Aber wie ich dann entdeckt habe, Moment, das geht ja gar nicht. Und die Kirchväter haben das auch schon gesagt, weswegen sind wir so doof? Und dann ging es bei mir los und dann habe ich gesagt, wow, es ist besser. Der gute Nachricht ist noch besser als gut. Oh. Evangelisation ist auch nicht mehr so schwierig, weil ich brauche die Leute nicht zu weisen über wie schlecht sie sind. Aber ich muss die Leute nur aufwachen. Und auch das kann ich nicht. Aber ich kann sie nur erzählen über die gute Nachricht, dass auch sie in Christus Jesus gestorben, gekreuzigt, gestorben im Grab und auferstanden sind. Und jetzt ist das schon alles Tatsache. Was machst du mit dieser Botschaft? Das ist das Evangelium. Und wenn du Nein sagst, okay, sagst du eben Nein. Aber dann wird diese Liebe, mit dem er dich liebt, sich so anfühlen als heiße Kohlen. Nicht um dich zu verbrennen, aber eine Liebe, das nie nachlässt, nachzujagen, und da ist es ein Jagd auf ein Schatz. Weil Gott hört nie auf, dich zu suchen. Auch nicht, wenn du meinst, du bist verloren. Wenn du verloren, hast du mal etwas, hat jemand mal etwas verloren? Okay, und wie es verloren ist, hört es dann auf, von dir zu sein, was verloren ist. Auch wenn es verloren ist, gehört es immer noch dir, oder? Du kannst nicht verloren sein, wenn du nicht zuerst zu jemandem gehört hast. Oh.
Oh. Oh. Also der Heiden da, der gehört ja eigentlich auch zu Gott. Ja. Auch ein Kind Gottes. Sie weiß es jetzt noch nicht. Aber sie ist es. Der im Knast viel Übles getan. Verloren. Aber gehört im Grunde genommen zum Vater. Der verlorene Sohn. Der hat nie aufgehört, Sohn zu sein. Der Vater sagt nicht zu ihm, wie er zurückkam, ah, wie heißt du auch wieder? Du hörst nicht mehr zu mir. Du bist verloren, du bist weg, ausgeschaltet. Kommt nicht mehr vor. Nein, du kennst die Geschichte. Das ist die gute Botschaft. Und so sehen wir auch in dieser Geschichte, wie diese Geschichte neu wieder unterstreicht mit diesen zwei unbekannten Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Was es neu unterstreicht, neu betont, wer wir eigentlich sind und wie sehr er uns liebt. Okay. Die Jünger hatten gerade gesagt zu Jesus, ohne zu wissen, dass es Jesus war, mit dem sie sprachen. Das war schon vor 3 Tagen. Eine ganze Geschichte erzählt, wie traurig sie waren, wie enttäuscht sie waren über all das, was geschehen ist. Und offensichtlich wusste der mit ihnen dann auf einmal gegangen ist, gar nichts über das, was geschah. Der wusste gar nichts. Der war ignorant. Der war unwissend. Der müsste sich mal ein bisschen, also zur Erkenntnis nehmen, was da alles geschehen ist. Und so sind die Jünger hier und erzählen Jesus über Jesus. Und das machen wir auch manchmal, oder? Wir sagen genau an Gott, wie es gehen sollte, oder? Wir sagen, Bielefeld ist voller böse, finstere Mächte. Und Deutschland geht regelrecht zur Hölle. Und ganz Europa geht zur Hölle. Wenn wir da nicht, Gott, wir müssen irgendwie etwas machen. Und wir denken, dass Gott sitzt, sagt, naja, okay. Was sollen wir machen? Ha! Wir müssen auf die höchsten Höhen gehen von Bielefeld. Gibt's hier auch Höhen? Bergen? Und da müssten wir alle Mächten runterholen. Der eine macht nach dem anderen, alle runterholen, damit das endlich mal gebrochen wird. Und da müssen wir vielleicht mit Helikoptern und so weiter über ganz Deutschland gehen und vor allem in Berlin die schlimmen Mächte runterholen, damit die Mächte der Finsternis endlich mal zur Seite gestellt werden, so dass das Licht endlich mal durchbrechen kann. Wir brauchen eine Erweckung. Kennst du es? So fasten wir, so beten wir. Oh Herr, bitte, bitte, oh Herr, bitte, bitte, oh Herr, bitte, bitte. Ah, das ist ein Rap. Oh Herr, bitte, bitte, oh Herr, bitte. Und der Herr geht wahrscheinlich, tja, very good, very good, very good. Er begibt sich auf unsere Ebene, das ist kein Problem. Er lacht uns nicht aus, wenn wir das, jetzt habe ich auch gemacht, nicht auf die Höhe, weil in Holland gibt's keine Höhe, wir haben sie alle. Wir haben all die Höhe weggebetet nach der Schweiz und einige sind hier liegen geblieben. Aber in Holland sind wir frei von Höhen.
gibt's nur noch Tiefe, gibt's nur noch Tiefe, gibt's nur noch Tiefe. Und ich habe das auch gemacht. Und ich denke, Gott hat Spaß daran gehabt. Ich denke, macht ihr Spaß, das ist okay. Er liebt, weil er liebt unser Herz. Er verurteilt uns nicht. Genauso wie diese zwei Jünger sich so gedacht haben, die wissen jetzt, was los ist. Und deswegen wussten sie nicht mehr, was los war. Das war das Problem, deswegen waren sie so enttäuscht. Die waren so durcheinander. Die haben das nicht kapiert. Weswegen kommt Jesus nicht vom Kreuz? Weswegen macht er nicht mit Engeln etwas? Kannst du etwas mit Engeln machen? Also in meinen Vorstellungen kann man viel mit Engeln machen. Da gibt's viele Engel und man kann viel machen mit diesen Engeln. Man muss sich mal raufmarschieren lassen. Und die Engel haben wahrscheinlich bessere Waffen, als wir die haben. Und die könnten das schon so machen, oder? Aber so ist Gott nicht. Gott ist anders. Und so habe ich auch gemerkt, dass gerade auch, wie wir meinen, Gott sagen zu müssen, welche 10 Schritten er anhalten sollte, bis dass die Durchbruch kommen kann, sodass ich mein Buch gut verkaufe. Weil hast du schon gemerkt, dass die meisten Leute möchten irgendwie eine 325-seitige Lösung haben für ihre Probleme. Irgendwie in ein Buch. In 20 einfache Kapitel. Mit einer schönen Überschrift darüber. Und da kann man das jeden Tag ein bisschen anhalten. Und dann nach 30 Tagen versucht man das 2 Tagen. Und dann sagt man, wo ist das nächste Buch? Kennst du das? Es ist genau wie man immer wieder neu, wer hat hier mal versucht, schlanker zu werden? Du kennst das auch, ne? Da gibt's Pillen, da gibt's Möglichkeiten, da gibt's Übungen und so weiter. Das Problem ist, man wird nicht schlanker. Das Einzige, wie man schlanker wird, ist einfach nicht so viel zu essen. Aber da verkauft man kein Buch dadurch, gell? Und ich denke auch, die Lösung liegt nicht in unsere komplexen Ideen, wie man das löst. Die Lösung liegt nur in einem. Und das ist Jesus. Die Lösung liegt nur in ihm. Und damit meine ich, ihm zu schauen, ihm zu hören. Das ist ein Prozess, das ist ein Gang, das ist eine Reise. Das ist nicht von einem Tag in den anderen. Deswegen habt keine Angst, wenn das Prozess lange dauert. Habt keine Angst, wenn das schmerzhaft ist. Habt keine Angst, wenn das nicht so einfach ist, wie dir versprochen ist. Habt keine Angst, dass wenn du die Hände auflegst, dass nach 2-mal Beten der Person noch nicht geheilt ist. John Wimber hat für tausenden Leuten gebetet und die sind alle gestorben, glaube ich. Hat er selbst gesagt. Und dann auf einmal kam da irgendwie etwas. Man kann das nicht selbst in die Hand nehmen. Das ist ein Geheimnis. Und ich glaube, dass das Blödeste, was wir immer denken, ist, wir wollen das selbst machen. Wenn wir die Kontrolle haben können über die Wunder, wenn wir nach Reading gehen könnten oder wenn wir nach Pensacola gehen könnten oder wenn wir nach Toronto gehen könnten, oder wo dann auch hin oder irgendwie in Afrika oder irgendwie was dann auch, um uns die Salbung zu holen, die uns eben diesen magischen Touch gibt, um die Probleme auf einmal lösen zu können. Es wird immer mal wieder ein wunderbares Beleben vom Gottesgeist geben. Einfach um uns zu ermutigen, aber nicht um es zu verkaufen. Einfach um uns aufzubauen, stark zu machen. Nicht um es zu verabgötzen, nachzurennen, nachzujagen. Weil warum und worum und um wem es geht, verlieren wir dann aus den Augen. Und es geht um Jesus. Darum geht's. Oder? Und du bist ein wesentlicher Teil von diesem Prozess.
Es hat nicht mit deinem Pastor zu tun. Es hat nicht mit das Land, in dem du lebst, zu tun. Es hat nichts zu tun mit, wie gut oder schlecht du betest oder wie man betet. Betet man laut, betet man leise. Singt man drei Lieder, schnelle Lieder und drei langsame Lieder. Oder singt man sie alle fünfmal, zehnmal, zwanzigmal, bis... Also muss man so lange singen, bis das der Herrlichkeit kommt? Oder könnte es sein, dass der Herrlichkeit auch vor, dass wir angefangen haben zu singen, schon da war? Dann braucht man nicht so viel mehr zu singen. Und es ist schön zu singen. Ich liebe es zu singen. Aber darum geht es nicht und davon ist es auch nicht abhängig. Ich habe viel Anbetung geleitet. Ich habe Leute, wenn man Anbetungsleiter ist, kann man ein Publikum mitbekommen. Man kann sie mitnehmen. Das Publikum wird das Instrument. Das ist etwas unwahrscheinlich Schönes. Das ist eine Dynamik, die ist eine wunderbare, schöne Erlebnis. Ich habe gesehen, wie in Karlsruhe 9000 Leute einfach verzückt waren in ihren Begegnung mit Gott irgendwie durch die Anbetung von Brian Derksen und von anderen, die da waren und von unserer Band, die da war. Und wir haben das Wunderbarsten erlebt. Leute sind geheilt worden, Leute sind angerührt worden. All das geschieht. Aber was wir dann daraus machen ist, wir nehmen das, ich habe das einmal gehabt, das war in Holland. Darf das erzählen. In Holland. Und wir hatten, ich glaube, Jack Hayford war sogar da. Und ich leitete einen Teil der Anbetung. Und da war jemandem, der Geige gespielt hat. Und ich habe dann ein Lied von Kevin Prush, für vielen sagt das gar nichts, aber das war ein Musiker, ein guter Freund von uns. Und das habe ich genommen. Ich spiele kein Instrument, aber ich dirigiere, so mehr oder weniger. Wirklich. Und das ist einfach schön. Und dann hat er ein Stück, ich habe nämlich ein Stück ihm spielen lassen, worauf ich dachte, da liegt viel Salbung. Und was ich damit musikalisch merke und meine, das ist einfach eine gute Groove. Das ist einfach ein Groove. Und wenn man einen guten Groove hat, dann kann man das 20 Stunden spielen, ohne dass man müde wird. Das ist eine Tatsache. Das hat Don Potter mir mal gesagt. Und das stimmt auch. Das machen die Blues-Artists. Das macht Dolly Parton. Das macht, jeder macht das. Wir nennen das Salbung. Ist auch okay. Ist auch kein Problem. Gut. Ich dachte, es war Salbung. Und da war auch er tatsächlich, weil der Geist Gottes, hier ist der Geist Gottes. Der Heilige Geist ist so übernatürlich natürlich, dass er diese Sounds und Musik überhaupt aller Art liebt. Er liebt es. Er ist kreativ. Er ist der Hauptkünstler. Er ist der Hauptdirigent. Oder? Okay, so ich habe ihn spielen lassen. Und das ging für 45 Minuten. Dasselbe Ding. 45 Minuten. Da waren 400 Leute im Saal. 400. Jack Hayford, Henk Rothhäuser, verschiedene anderen waren da als Leitung. Und die haben, also das war ein Erlebnis, eine Begegnung, das war unwahrscheinlich. Nachher kamen verschiedene zu uns und haben gesagt, hast du es gefühlt, gespürt? Da gab es ein Erdbeben. Und in Holland, nur in Groningen, aber wo wir waren, war es derzeit, das ist vor 20 Jahren, war noch kein Erdbeben. Und also ich habe es ja auch nicht gefühlt, aber nur einige haben ein Erdbeben gefühlt. Das war wirklich ein irgendwie etwas Übernatürliches. Anderen haben gesagt, ich habe etwas gerochen. Ich habe der Duft des Herrn habe ich gerochen. Und irgendwie konnte man das konnte man erfahren. Den nächsten Jahr, hier geht's. Das nächste Jahr sagte Henk zu mir. Henk sagt zu mir, Peter, kannst du das nochmal machen, was letztes Jahr wir auch während dieser Konferenz gemacht haben? Und ich war so doof, um das versuchen zu tun. Ich hatte die Geige-Violist da. Und er hat das gleiche Lied gespielt. Nach 5 Minuten hing das Ganze. Ich habe einfach der ganze Band gestoppt, gesagt, es geht nicht. Weil was vor einem Jahr war, kann man nicht und nie reproduzieren. Was der Heilige Geist tut, kann man nie reproduzieren. Es ist nicht verkaufbar, vermarktbar, es geht nicht. Warum nicht? Weil der Geist Gottes ist so kreativ, dass keine von uns, du, wir haben sogar alle anderen Fingerabdrücken, ein anderes DNA, ein DNA. Wir sind alle so unterschieden. Wir sind alle einzigartig. Und deswegen, ich glaube, der Heilige Geist hasst the sameness. Also diese Gleichheit, diese Kartoffelbrei. Wo wir jede reinmachen würden. Also, ein Kartoffelbrei und rauskommen die Kroketten. Und die sehen alle gleich aus und schmecken auch alle gleich. Kaufland gibt's nur in unserer Gesellschaft, aber im Himmel wirst du kein Kaufland sehen. Wo du genau reingehst in diesem Kaufland und du weißt genau, ob es jetzt in Thüringen ist, ob es jetzt in Düsseldorf ist, ob es jetzt in Großroperhausen ist, da gibt's noch nicht, aber überall, wo du kommst, weißt du genau, wo alles steht, weil das Geschäft ist genau gleich. Gott hasst das. Weil was er tut, ist nicht vermarktbar, nicht verkaufbar in dem Sinn. Deswegen, du bist nicht nur ein Gebrauchsartikel, deswegen betet bitte nie mehr. Bitte Jesus, gebrauch mir. Er will dich ja gar nicht gebrauchen. Was sagst du? Nee, der will dich nicht gar nicht gebrauchen. Warum nicht? Weil du kein Gebrauchsartikel bist. Weil wenn du ausgenützt bist, kann er dich wegschmeißen. Im Müll. Du bist nicht ein, nirgendwo wirst du in die Bibel finden, dass Gott dich gebraucht. Überall wirst du neu und neu entdecken, dass Gott zusammen mit dir arbeitet. Der Heilige Geist, auch mit dem Sprachengebet. Ich weiß nicht, was du alles gesagt hast, Völker, aber auf jeden Fall mit dem Sprachengebet ist es nicht so, dass Gott oder der Heilige Geist deine Zunge nimmt, ich werde es nicht nehmen, mach keine Angst, und deine Zunge einfach anfängt da zu flappern. Oder wenn er sagt von, also sprech mal Halleluja, ganz schnell hintereinander und dann kommt schon, dann rollt schon irgendwie etwas raus. Also so geht es nicht. Es ist eine Beziehungssprache. Eine Beziehungssprache. Es ist eine Liebessprache. Und deswegen können auch einzige Syllables wie ein Baby ist okay. Nicht nur okay, das ist ein Sound, der Vater und Papa, der gehört einzigartig zu dir. Und es gibt keine, der so ist wie du. Wir haben immer gesagt, keiner ist wie du. Schönes Lied. Aber Jesus sagt und singt, keiner ist wie du. Er singt das zu uns. Okay, zurück zu meiner Geschichte. Wir kommen nicht weit. Oh Mensch, oh Mensch. Okay, aber wir müssen hier kommen. Okay, so, die 2 Jünger sagen dann zu Jesus, heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Okay, habe ich gefragt gestern, wer ist hier mal beunruhigt durch Frauen? Da haben die meisten Männer gesagt von, ja. Meine Frau beunruhigt mich jetzt, sagt, nächste Stelle bitte, sagt sie mir. Sie ist wie der Heilige Geist, aber anders. Ein bisschen anders. Aber hier ist es. Frauen sind anders wie Männer. Eine Frau denkt anders wie ein Mann. Ja, die denken. Oh Mensch. Hier. Ein Verstand vom Frau sieht so aus. Ein Gehirn vom Frau sieht aus wie Spaghetti. Also ich meine nichts Böses damit. Lass mir das erklären. Annemarie und ich fahren viel mit dem Auto. Tausenden von Kilometern. Und dann sitzen wir zusammen. Auf einmal sagt Annemarie zu mir, Peter, hast du den Mülleimer schon weggeräumt? Ich war dabei, um an hochgeistliche Sachen zu arbeiten. Ich war schon im dritten Himmel. Und dann kommt der Mülleimer auf einmal. Und in der nächsten Satz saß ich und ich habe ein WhatsApp bekommen von unserem ältesten Sohn. Und dann geht sie weiter und erzählt das und dann auf einmal geht es über Trump. Und ich denke, wo kommen die Gedanken alle her? Was haben die Mülleimer, Kind, Trump miteinander zu tun? Gibt's da irgendwie eine Verbindung? Versuche ich mir rauszufinden. Und dann fragt Annemarie mich. Sie fragt mich, Peter, woran denkst du dann? Und hier ist meine Antwort. An nichts. Gar nichts. Weißt du warum? Weil Männer haben kein Spaghetti. Die haben Schachtel. Wir denken in Schachtel. Ein Schachtel für das, ein finanzielle Schachtel, ein Schachtel für Urlaub, ein Sexschachtel, ein, und das ist ein wichtiger Schachtel, ein Nichtsschachtel. Und da befinde ich mich sehr oft. Hier, Frauen, frag deinen Mann mal, was denkst du jetzt? Und wahrscheinlich wird er dich antworten, an nichts. Das ist für dich, meine liebe Damen, unverständlich. Wie kann man an nichts denken? Das ist eine andere Predigt. Aber hier in dieser Geschichte geht es dann so weiter, dass diese Frauen dann Engel gesehen haben und die Engel haben ihr dann gesagt, ihnen gesagt, von er lebt. Und dann sind natürlich die Männer zum Grab gegangen. Die sind dahin gerannt, wie Verrückten. Die dachten, die Frauen, die spinnen ja. Jesus lebt. Come on, we will see this. Und was fanden sie da? Der Schachtel war leer. Völlig leere Schachtel. Jesus war nicht da. Hier steht es geschrieben, weil ihm sahen sie nicht. Es war tatsächlich leer. Und dann darauf sagte Jesus, wie wenig ihr versteht. Versteht und glaubt ihr dann nicht, was die Propheten, was Mose, alle gesagt haben? Und dann fing er an, einen riesigen Bibelunterricht zu geben. Er ging durch alle Bücher von Mose, durch all die Propheten, überall, wo es um Jesus ging, in diese Bücher. Und hier ist es wichtig, etwas zu entdecken, nämlich dieses. Wie man die Bibel lesen kann. Die Frage, die man sich vielleicht stellen sollte, ist, wie hat Jesus dann die Bibel gelesen? Nicht als ein buchstäbliches Gesetzbuch, obwohl Jesus nur das Gesetzbuch hatte und die Propheten. Aber Jesus hat die Bibel so gelesen, unter Leitung und Führung des Heiligen Geistes. Und später in dieser Geschichte erklären die Jünger das auch. Die sagen das noch zueinander. So, wie liest man dann der Bibel? Man liest die Bibel, um Jesus zu entdecken. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Was wir aber lesen, ist, am Anfang war der Bibel. Und der Bibel war bei Gott. Und der Bibel war Gott. Aber das hat Johannes nie gemeint. Johannes meinte, am Anfang war Jesus, der Sohn Gottes. Oder noch besser übersetzt, am Anfang war Beziehung. Am Anfang war Vater, Sohn, Heiligen Geist. So, wie lesen wir dann die Bibel? Einfach, indem wir auf jeder Seite entdecken, wo Jesus ist. Weil Jesus ist im Alten und im Neuen. Er ist überall zu entdecken, in jeder Geschichte. Deswegen sind die Geschichten auch aufgezeichnet für uns, uns zu Auferbau. Was wir aber gemacht haben, wir haben der Bibel genommen und es erhoben und fast die gleiche Stelle gegeben als Gott selbst. Und darum haben wir so viele Probleme untereinander. Weil wie viele Denominationen, die die Bibel alle lesen, haben wir nicht. Ich glaube, ich habe mich erzählen lassen, 40.000 verschiedene Denominationen. Das ist viel. Die Bibel kann man alles sagen lassen, was man will. Sogar Hitler hat es benutzt in sein Reich. Die Bibel beweist uns nichts, es sei denn, dass es auf Jesus weist. Es muss uns immer wieder neu auf Jesus richten. Und so hat Jesus über sich selbst durch das Wort, das geschrieben, diese Prophetien von diesen Propheten von Mose, hat er genommen und hat auf sich selbst immer wieder neu, weil er sagt, das ist von mir geschrieben. Und deswegen musste ich am Kreuz. Und da lag das Geheimnis. Und so darf man auch heute die Bibel immer noch lesen. Amen. Aber das Wort Gottes ist Jesus selbst. Siehst du den Unterschied? Wie wichtig das ist. Klar, da fällt vieles über zu sagen, vieles über zu debattieren, diskutieren und so weiter. Aber darum geht es nicht. Ich denke mir, wenn Jesus zentral steht, in der Dreieinigkeit, in unserem Denken uns umgibt mit seiner Gegenwart, dann hat man immer das vor Augen, was Liebe anbelangt. Da gibt es ein kurzer Vers in der Bibel. Und es geht so. Gott ist Liebe. Oder Gott ist Beziehung. Darum geht's. Okay. Und dann, während dieser Zeit, die sie verbrachten mit Jesus auf dem Weg nach Hause, tat Jesus, als ob er weiterging. Ich liebe das. Manchmal tut Jesus etwas als ob. Und ich denke, er will uns ein bisschen herausfordern. Ich denke, er will uns nicht alles vorkauen und fertig, wie der Annemarie schon sagte, Fast Food geben. Was er gerne macht, ist uns herauszufordern aus unserem Versteck. Und genauso wie er gerufen hat, Adam, wo bist du? Ging er auch hier, als ob er weiterging. Und das forderte diese zwei Jünger heraus, um ihn einzuladen. Kannst du dich vorstellen, dass Gott eingeladen will durch uns? Er will eingeladen worden durch uns. Obwohl wir schon längst in seiner Gegenwart sind. Wir sind schon längst versetzt in sein Himmelreich. Wir sind schon längst gesegnet mit aller geistlichen Segen. Aber er sagt, ich möchte so gerne, dass du mich einladest. Auch das wiederhin ist ein Hinweis auf diese Inklusion, das hat Ewald eben auch schon gesagt, diese inklusive Gedanke in dieser Dreieinigkeit, in dieses Tanz, die Gott mit uns haben will. Er sagt, komm, seid kein Mauerblume, wie man das sagt in Holländisch, sagt Mühlblumpje. Gibt's auch im Mauerblumen? Gibt's auch hier? Okay, ein Mauerblumen. Also bleib nicht da versteckt, da hinten, weil du meinst, du kannst nicht tanzen. Nein, komm hervor, weil der Tanz, den wir haben, auch wenn du meinst, du kannst gar nicht tanzen. Ach, du wirst erstaunt sein, wie gut du tanzen kannst. Samba ist nichts im Vergleich mit das, was Jesus und Vater und Heiligen Geist mit uns macht. Und dann wirst du auch, Annemarie, tanzen wie nie zuvor, kannst ich dir glauben. Und aber dieser Tanz ist schon längst da. Wir tanzen diesen Tanz schon. Aber hier lädt er die zwei laden Jesus ein. Und Jesus sagt natürlich, oh, hab schon lange gewartet. Oh, ich hätte so gehofft, dass du das gefragt hast. Ich glaube wirklich, dass Gott sich so freut. Der tanzt über uns mit Freude. So, er ist reingegangen. Die haben schnell ein bisschen Essen zusammengebracht, sind am Tisch gegangen oder haben sich angelegt am Tisch. Und dann nahm Jesus das Brot, brach es und dann geschah etwas. Etwas, was die zwei Jünger nicht tun konnten. Etwas, was nur der Heilige Geist tut. Er öffnete die Augen dieser zwei. Da auch wieder sieht man diese unwahrscheinlich Zusammenwirken vom Geist Gottes Vater und Sohn. Als ob die drei am Tisch saßen zusammen mit diesen zwei und sagten, jetzt. Die Augen gingen auf. Sie sahen ihm. Und dann verschwand er. Ich habe das mal gepredigt in Holland. Da stand jemandem auf und hat gesagt, shit. Das ist ein holländisches Wort. Tut mir leid für das Wort. Er war böse. Er war sauer, ist rausgelaufen. Und ich war traurig. Ich dachte, der hat es nicht ganz kapiert, weil das Beste kommt noch. Siehst du, es kann gut sein, dass Gott sich in einem Augenblick an uns offenbart. Bang! Und das ist ein Theophanie, es ist eine Gottesoffenbarung. Unsere Augen sehen etwas, was im übernatürlichen Bereich ist, in einem Bereich, das wir normalerweise nicht sehen. Aber das ist nur ein Moment. Und dann verschwand er. Und was tun wir mit dieses Verschwinden? Du hast eine wunderbare Begegnung, Erlebnis, ein Gefühl, etwas Kostbares ist dir geschehen. Aber dann ist es weg. Es ist Erinnerung. Hier ist die gute Nachricht. Obwohl Jesus verschwand vor ihren Augen, gab er diese Verheißung mit. Steht nicht in dieser Geschichte. Aber dies war der Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt. Wow. Auf einmal ist diese Momentaufnahme, wo nur zwei ihn sehen, global geworden. Auf einmal ist er für jede da. Auf einmal ist diese Verheißung nicht nur für ein paar Jünger, nicht nur für einige, die glücklich genug gewesen sind, um das zu erfahren. Aber auf einmal hat er das vervielfältigt über die Ionen her und sagt uns auch heute noch, ich bin bei dir, bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Wow. Und dann haben die Jünger gesagt, hat uns Herz nicht gebrennt, klar. Was tut der Heilige Geist? Worüber feiern wir morgen? Da ist ein Feuer angezündet und nur er kann es anzünden. Kein Mensch hat gesagt, okay, mal sehen, ob ich etwas anzünden kann. Das geht nicht. Das geht wieder nicht. Das geht wieder nicht. Nein, der Heilige Geist kommt und er kommt einfach mit Feuer. Wham! Und dann brennt in unserem Herzen mit einer Leidenschaft, mit einer Freude, mit einer Liebe, die Grenzen überschreitet, die Versöhnung bringt, die Heilung bringt, die ein Großwelt, ein Großweitblick hat für die ganze Menschheit, die sich nicht beschränkt auf irgendwie eine Denomination oder einen Club, die man gerade angehört, sondern es geht über alle Grenzen weg und dieses Feuer hat nie aufgehört zu brennen. Weißt du, dass heutzutage 50.000 Leute zusammenkommen in Holland, um Jesus zu feiern. 50.000 Leute sind eigentlich nicht so viel, wenn man denkt. Aber für Holland ist es viel. Und ich habe mich erzählen lassen, das ist die größte Versammlung, die es gibt in Europa. 50.000 Christen, die kommen zusammen und anbeten Jesus in diesem Wochenende. Singen Jesus zu. Leuten kommen zu Jesus, finden zu ihm. Leuten, und vor allem Leuten aus der Kirche. Ganz normale Kirchen. Unwahrscheinlich. Das Feuer hat nie aufgehört zu brennen. Und es wird weiter brennen. Vielleicht anders, als wir uns gedacht hatten. Aber es brennt. Es brennt jetzt schon. Du brauchst nicht fragen, Herr, bitte komm mit deinem Feuer. Weil er ist schon längst da. Du fühlst es in deinem Herz, auch heute Abend. Du spürst es. In dir kommt etwas hoch. In dir wird etwas wach. Und das sagt Paulus auch. Wacht auf, ihr Schläfer. Träumt nicht länger, sondern schaut, weil die Ernte ist reif. Schon da? Weil es alles in Christus schon vollbracht ist. Und darauf kommt es immer wieder hin. Lass uns kurz aufstehen. Ich möchte eine kleine Übung mit uns alle machen. Ich weiß nicht, wie der Abend noch weiter verlaufen wird. In dem Sinn, vielleicht der Orgelspieler, wer war das, der Mann, der so, wie heißt er? Jakob. Kannst du etwas, das zweite Lied, das vorletzte Lied, da gab es eine bestimmte Stanza, die du immer wieder benutzt hast. Könntest du das machen? Ja. Ja. He'll pick now, but he knows what I mean. Heute Morgen habe ich schon gesagt, jeder, und gestern Abend auch übrigens, jeder wird hier weggehen und wird gehört haben von ihm. Schon vielen von uns haben das erlebt. Es hat nichts zu tun mit mir. Es hat nichts zu tun mit dir. Es hat alles zu tun mit wer er ist und zum was er uns eingeladen hat. Und dies ist ein großes Geheimnis. Und das Geheimnis besteht darin, dass er zu uns redet und dass er an uns zeigt. Paulus betet nicht für nichts. Öffnet die Augen unseres Herzens, dich zu sehen, deine Liebe in all seine Breite, all seine Tiefe, all seine Länge, all seine Größe zu erkennen. Ich bin davon überzeugt, dass er auch das in uns entfaltet. Nur die Augen in unserem Herzen sind offen. Und wir werden ihm schauen. Stell dir vor, du stehst am Himmelpfort. Du darfst vorstellen. Tu deine Augen zu. Wie sieht der Himmelpfort aus? Kannst du sehen? Und stell du dich vor, du kommst hin. Du hast dein Leben gelebt. Und du erscheinst jetzt am Himmelpfort. Und Jesus begegnet dich. Der Vater, der Sohn, dem Heiligen Geist begegnen dich. Was tut er? Schaut in deinem Herzen. Schaut mit das Vermögen der Vorstellung, mit deinem geistlichen Auge. Was tut er? Was tut der Vater, Sohn und Heiligen Geist? Und dann hört gut zu. Was ist das Erste, was er dir sagt, wenn du ihm begegnest? Höret gut zu. Okay, öffnet eure Augen. Wer hat etwas gesehen? Wer hat etwas gehört? Schon viel. Bin sehr neugierig. Was hast du gesehen? Wer möchte das erzählen? ich komme zu dir. Ja, bitte. Erzähl. Ein Lichterkranz hat sie gesehen? Komm, mein Kind, an mein Vaterherz, wie Jesus seine Hände ausgestreckt hat zu ihr. Ist das gute Nachricht? So einfach, so schlicht. Eine Begegnung mit ihm, Julia. Das Tor?
Die warteten schon auf mich, ne, und voller Freude, ungeduldig schon. Ne. Papa war da und schon ungeduldig und sagte, oh, mein Kind, wie schön, du bist da. Was für eine Freude, du hast es geschafft.
Wow. Thank you. Wow, du hast es geschafft. Ist das gute Nachricht?
Ja.
I can use this. Also halte fast, was du gesehen und gehört hast, okay? Was hast du gesehen und gehört?
Ich habe auch so ein Tor gesehen und Papa ist gekommen und ich hab meine Familie da wieder gesehen.
Hast du dir Freude gemacht?
Ja, ja.
Sagenhaft. Siehst du? Beziehung. Tür ist offen. Die Tür ist offen. Wer möchte noch etwas? Ja. Okay.
Ja, thank you. Ich stand auch vorm Tor und ich bin gar nicht dazu gekommen, durchzugehen, sondern ich wurde direkt empfangen und erstmal einfach nur voller Freude und Dankbarkeit und Frieden in den Arm genommen und erstmal einfach nur gehalten und dann habe ich einfach nur gehört, willkommen zu Hause.
Willkommen zu Hause. Wie war das Gefühl?
Einfach nur Frieden und Freude und Dankbarkeit. Und ich bin einfach erfüllt von einer ganz tiefen Stille.
Das ist wichtig. Wer noch mehr?
Ja, ich habe ein großes Herz gesehen, das war so mit Kerzen erleuchtet und dann haben mich drei Personen abgeholt, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und das Erste, was ich gehört habe, war Horst, ich liebe dich und dann hat Jesus gesagt, gut gemacht, ja, das war gut und ich habe auch meine Familie gesehen.
Das sind Verheißungen, oder? Was hast du gesehen?
So. Eigentlich nicht jetzt so viel, also ich habe eigentlich auch nur das Tor so gesehen und dann hat der Vater gesagt, schön, dass du da bist, mein Kind. Und dann hat er mich in den Arm genommen, hat auch meine Hände dabei so gehalten und ja.
Das ist profound. Sehr, sehr wichtig. Was du gehört hast, gespürt hast, und wir können die Reihen runtergehen, und jede wird eine ähnliche Geschichte haben. Das Erste, überhaupt, was du jetzt gesehen hast, das ist wichtig, was du jetzt gesehen hast, ist nicht für wann du mal da dran kommst in das andere Leben oder in das Leben der Ewigkeit oder wie man das auch nennt, im Himmel. Das, was du gehört hast, was du gesehen hast, ist das Rhema-Wort für heute. Das ist genau, was du brauchst für jetzt. Es ist genau, was Gott zu dir jetzt sagt. Dies ist die gute Nachricht, wie Jesus uns verheißen hat: Ich bin bei euch alle Tagen bis am Ende der Welt. Wie er uns verspricht, dass er uns nie verlässt. Wie er uns versprochen hat: Ich lasse euch nicht allein. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Weil dann kann ich mein Tröster, mein Freund, hat er gesagt. Und Freund ist anders wie ein Facebook-Friend. Mein Freund, mein Gegenüber. Weil der Geist Gottes ist genauso Gott, wie Jesus Gott ist, wie Vater Gott ist. Er sagt: Wenn ich weggehe, kann ich der Geist Gottes zu euch senden, mein Freund. Und der wird euch beraten in all euren Wegen. Er wird immer wieder neu das, was mein Vater mir sagt, dich übersetzen, sodass du es verstehst. Er wird das, was von mir ist, nehmen und es an euch weitergeben. Das ist die gute Nachricht. Mit ihm, in ihm, wir bleiben in ihm. Wow. Oh, I love it. Oh, da kommen noch so viele Gedanken zu mir. Oh, ich lieb's einfach. Ich lieb's einfach, weil ich bin davon überzeugt, dass für jede von uns heute Abend gute Nachricht Realität ist. Du sitzt neben jemandem, nehme ich an, oder? Fass ihn mal an. Oder schaukel die Hand, wenn ihr ihn euch nicht kennt. Stell dich vor, wenn du den Namen vergessen bist. Du bist nicht alleine. Okay. Diese Person, der neben dir sitzt, ist ein Schatz. Ein großer Schatz. Diese Person, der neben dir sitzt, ist das Ebenbild Gottes. Diese Konferenz geht über die Herrlichkeit Gottes. Manchmal denken wir, die Herrlichkeit sind Goosebumpies. Hühnerfell. Gänsehaut. Damit für die Holländer hier. Manche denken, vielleicht ist es eine Wolke, der runterkommt, wenn wir viel singen. Aber die Herrlichkeit Gottes sitzt neben dir. Der heilige Ignatius hat dieses Mal gesagt: Die Herrlichkeit Gottes ist der Mensch, der völlig zum Leben kommt. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes bist du. Sag das mal zu deinen Nachbarn. Du brauchst nicht lange zu warten auf die Herrlichkeit Gottes. Du brauchst nicht lange zu sagen, von wann kommt dann endlich mal die Herrlichkeit. Pastor, es nennt ein Herrlichkeitskonferenz, und wo ist die dann? Du hast stundenlang neben sie gesetzt. Du liegst sogar ins Bett zusammen mit der Herrlichkeit Gottes. Du hältst es in deine Hand. Du gehst damit zum Arbeit. Du siehst diese Herrlichkeit überall. Das ist die Herrlichkeit Gottes jetzt, okay. Ganz praktisch. Diese Herrlichkeit Gottes, der neben dir sitzt. Das Ebenbild Gottes. Jedes Mal, wenn er dich anschaut, das meint, Papa, sieht er sich selbst in dir. Und er sagt, wow, meine Nase, meine Augen, mein Herz, meine Hände, mein Kind. Ich sehe mich selbst in dir. Und jedes Mal, wenn du ihn anschaust, siehst du ihn in dir und dir in ihm. Deswegen, die Schmerzen heilt er. Die Einsamkeit nimmt er von dir. Die Lasten hat er schon längst getragen. Und er nimmt dich beim Hand und sagt, Tochter, ich bin stolz auf dir. Die Herrlichkeit Gottes sitzt neben dir. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Schaut der, der da neben dir sitzt, an. Ich will, dass du jetzt dich jemandem aussuchst, wenn du hier allein bist. Setz dich neben jemandem, sodass du nicht alleine sitzt. Okay, zwei an zwei an zwei an zwei. Also vielleicht musst du deinen Stuhl wechseln, irgendwo anders sitzen, sodass du zu jemandem, mit jemandem sitzt oder jemandem anschaust, auf jeden Fall. Wir machen das ganz praktisch heute Abend. Weil wir werden etwas tun, woran jeder hier beteiligt ist. Wer du auch bist, was du auch meinst. Und dies ist, was wir machen werden. Wir werden einfach ihm oder ihr anschauen. Ich werde ein kurzes Gebet aussprechen, dann werden wir ihm oder er anschauen. Mit offenen Augen. Nicht geistlich. Einfach so. Und während wir diese Person, der neben uns sitzt, anschauen, machen wir das, was Paulus sagt. Ich kenne keinen nach dem Fleisch, sondern ich kenne jetzt jeden nach dem Geist. Und das heißt im Grunde genommen, dass wir anfangen anzuschauen, mit wie Papa diese Person sieht. Der Geist Gottes wird entzünden in unserem Herzen einen Blick für diese Person. Und dann fragst du ihm, Herr, welche Verheißung hast du für diese Person heute? Das kann ein Bild sein, es kann ein Wort sein, es kann ein kurzes Gebet sein, aber irgendwie etwas, was der Vater durch den Heiligen Geist in Jesus Christus durch dich vermitteln möchte. Und wie wir schon gesehen haben, wir sehen alle gut und wir hören alle gut. Ich bete, du weißt, was du fragen musst. Ich bin dann einfach still. Jakob geht weiter und dann hören wir und schauen. Und dann gebe ich das Zeichen, jetzt dürft ihr etwas sagen. Okay? Danke, lieber Vater, dass wir in deiner Gegenwart sind, dass du uns liebst. Geist Gottes, dass du uns neu anzündest in unserem Herz mit Liebe, Hoffnung und Glaube. Jesus, dass du uns umarmt mit deiner Barmherzigkeit. Redet jetzt zu uns, während wir einander mit offenen Augen anschauen. Oh, schaut an, hört und seht, aber noch nicht sprechen. Du dachtest, oh Mensch, da kommt kein Ende da dran. Wie tief kann man noch schauen? Aber jetzt kannst du loslegen. Weiter, erzählt weiter, habt einfach eine gute Umgebung.